13. Wir haben schon mehr gelacht. Die Entführungen im Sudan begannen im Sommer 2006. Niemand schrieb darüber. Ich las jeden Tag 5 Zeitungen, aber alles war voll mit Scheich Nasrallahs Eheproblemen und dem AAO-Massenmord von Oberalberg. Ein Aktionskünstler züchtete im Keller seines Hauses mit seiner Tochter Kinder, die er später aufaß. Der gemütliche, erfolgreiche, stalinistisch erzogene österreichische Kanzler erklärte: Wem an dieser Stelle Hitler einfällt, wird verklagt. Ich träumte wochenlang von 7 kleinen Hitlers, die ein großer Hitler in einer Pfanne wie Sardinen briet und ähnliches. An Noah und seine sudanesischen Filmpläne dachte ich in dieser Zeit nur, wenn ich im Kopf das gelöschte Shylock-Buch rekonstruierte und überlegte, ob ich aus Rache in der neuen Version jede Ähnlichkeit zwischen ihm und Itai Korenzecher tilgen soll. Trotzdem schrieb ich kein Wort, weil ein sinistrer Oritelli-Rückfall meine Synapsen verstopfte. Ich wünschte, sie wäre wieder da und zwänge mich, wie ganz am Schluss, einmal am Tag ihr hinteres Loch zu lecken. Auf dem Teppich im großen Zimmer unter dem Borsani-Tisch, die Augen verbunden. Natürlich meine. Seit Noah Gary und Tal kannte, redete er ständig über ihre gemeinsamen Sudan-Ideen. Ich nahm das nicht ernst oder ich machte mich darüber lustig. Dass die Sache für ihn gefährlich werden könnte, war mir nicht klar. Auch als wir 3 Tage vor seinem Abflug nach Khartoum in Balzac in der Chausseestraße gesessen hatten, hörte ich kaum zu, während er mir seine riskanten Reise- und Drehpläne erklärte. Stattdessen sagte ich, vom umwölkten Gipfel meiner narzisstischen Weltsicht herab, zu ihm nicht unstreng: Wenn du Knute beeindrucken willst, besteig sie im Büro nach den Bürostunden oder zeig ihr, dass du der Chef bist bei einer transatlantischen Gebervideokonferenz. Warum kniff ich ihn nicht schleumelhaft in die Wangen und befahl ihm, sein Ticket zurückzugeben? Erstens, weil bei mir, mal wieder, alles nur ich war. Die Rubinas mussten für die amerikanische Ausgabe gekürzt werden. Sogar beim Onanieren hatte ich nur noch einen halben. Und Klausi Kanaille rief mich einmal in der Woche mit einer neuen Forderung an. Und zweitens, weil ich nicht wusste, was seit Monaten in Westsudan los war. Dass Ausländer reihenweise aus ihren Wagen und Betten gezogen, wie Ziegen an Armen und Beinen zusammengebunden und auf Stücken in die Wüste getragen wurden. Oder hatte er es im Balzac erwähnt und ich hatte nicht aufgepasst? Es waren wahrscheinlich die Janjaweed. Aus Wut auf die unsichtbaren SLA-Rebellen fingen sie an, Ausländer zu kidnappen. Sie machten es wegen des Lösegelds, warum sonst? Aber auch, weil Scheich Bin Laden, den sie langsam in ihre zügellosen Herzen schlossen, in einer letzten magischen, müden Videopredigt den Sudan zum nächsten Irak erklärt und alle Gläubigen angefleht hatte, Amerika, die Juden und Ayan Hirsi Ali auch in Darfur zu bekämpfen. Das und den Rest erfuhr ich erst am letzten, eisigen, grellen, unvergesslichen Herbsttag 2006. Und da war es wie immer für alles zu spät. Ich stand in meinem zu dünnen, aber extrem figurbetonten Dior-Mantel in der Cora Berliner Straße vor dem großen, mehrartig wogenden Holocaust-Mahnmal und jemand sagte: Jetzt macht sich Al-Qaida auch in Darfur breit. Und Norfolani, den schaffen die nie. Es war Knute, Noahs Good-Life-Aufseherin. Sie stand neben mir und hielt 3 Kilo Darfur-Unterlagen in den Händen. Sie sah besser aus als letztes Mal in der Torstraße im Good-Life-Büro. Nicht mehr so beleidigt und irgendwie auch gefickter. Ich guckte sie an. Sie hatte das lange, glatte Haar einer 70er-Jahre-Terroristin und das gestresste Gesicht einer deutschen Mutter. In ihrer Sonnenbrille spiegelten sich die großen, grau-grauen Mahnmalquader. Und ich dachte, die Jekes, so nannten Noah und ich die Deutschen früher manchmal wegen des komischen Spiegeleffekts, haben dieses Monument errichtet, weil sie es fast geschafft hätten, uns auszurotten. Es ist ihr Triumphbogen. In 500 Jahren werden sie gerissen genug sein, genau hier mit Feuerwerk, Pilaf und Becks Gold ihren Nationalfeiertag zu feiern. 30 Ausbildungslager, verstehst du? Flüsterte Ute. Die Zahlen sind von German and Germans Watch. Das ist keine amerikanische Lüge. Ein warmer Hauch kam aus ihrem Mund, es roch nach Kürbiskernen. Echt? Ja. Sie scharrte mit den Füßen, die in halbhohen, beigen, eckigen Schnürfstiefelchen steckten, Modell Birkenau, Herbst-Wintersaison 1943. Du glaubst mir nicht. Sag mal, seid ihr immer so misstrauisch? Wer, wir Juden? Sie sagte nichts und ich konnte an der großen, grauen, immer länger werdenden Falte zwischen ihren Augenbrauen sehen, dass sie nachdachte. sehr langsam nachdachte. Dann sagte sie endlich: »Oh nein, mich legst du nicht rein, Solomon Cherubina. Ich weiß, dass du aus jedem Deutschen einen Antisemiten machen kannst, wenn du es dir in den Kopf gesetzt hast, aber nicht aus mir. Ich habe beim Zahnarzt etwas über Post aus dem Holocaust gelesen. Stört es dich, dass es die junge Freiheit war? Sie finden dein Buch lamoyant.« Die Falte verschwand und Knute zog triumphierend die wie Hühner gerupften Augenbrauen hoch. »Ich habe mit ihr natürlich nur dich und Noah gemeint. Eure arrogante Religion interessiert vielleicht euch, mich nicht.« Hohohoho, das war ich, noch lauter als sie. Die Leute fingen an, sich nach uns umzudrehen. Die meisten sahen aus, als würden sie ihre Ferienreisen in Outdoor-Läden buchen, sich wie ihre Großeltern sonntags das Badewasser teilen und fürchten, sie könnten durch eine einzige Scheibe Weißbrot in ihren Gedärmen Pilzkulturen züchten, mit denen die türkische Joghurtindustrie 3 Jahre lang auskäme. Es waren auch viele Kinder da. Sie hatten Fackeln dabei, die sie später zusammen mit den Erwachsenen anzünden sollten. Dabei würden sie alle, ich greife leicht vor, murmeln: »Diese Flamme ehrt jene, die in Darfur ihr Leben verloren haben oder es noch verlieren werden.« Und spätestens dann würde ich wissen, dass Good Life Noah nicht nur Geld für diese Veranstaltung gespendet hatte, sondern auch zur Belohnung den großen Fackelschwur schreiben durfte. Zu Ehren, wer noch nicht tot war, aber tot sein würde? So was noahhaft Menschliches und Absurdes sollte ich Itai Korenzecher auch mal im Shylock-Buch sagen lassen. »Hast du von ihm gehört?« sagte Knute, freundlich als unfreundlich, aber nicht freundlich. »Nein, seit 2 Wochen nicht. Zuletzt hat er mich morgens um 5:30 aus dem Wellnessbereich des neuen Burj Al Fateh Hotels angerufen. Das ist dieses Gebäude, das wie ein Segel aussehen soll. Mich erinnert es an ein riesiges Fladenbrot. Und er hat, aber das kann ich dir, gute Knute, leider nicht erzählen, noch das gesagt: »Cherubina, ich verstehe nicht, warum ich nicht schon früher hergekommen bin. Gestern Nacht habe ich mit einer 90 Kilo Sudanesin gerungen, die aussah wie Muhammad Ali, aber mit Titten und Bart. Ich glaube, ich frage sie, ob sie weiß, was Lift-and-Carry-Videos sind. Ich könnte sie bei uns zum Superstar machen, wenn sie will. Ich bin 2-mal gekommen, Gotteno im heuchten Himmel. Das würden mir Tekle und Mama nie glauben, glaubst du auch?« »Vor 2 Wochen, ja?« sagte Knute. »Das weiß ich so genau«, sagte ich vorsichtig, als ging es um mein Alibi, »weil am selben Tag der neue Tatort aus Königsberg kam, mit Danny Levy als Kommissar und Opfer in einer Person.« Knute lachte nicht. Sie sagte: »Noah hat das letzte Mal vor 2 Wochen auf der Good Life-Seite etwas geschrieben. Alles, was auch dir wehtun würde. Sein Blog. Er hat in Khartoum einen Jungen aus dem Süden aufgegabelt, der im Hotel nur einen Job hat. Für Juden am Samstag das Licht an- und auszumachen. Ist das nicht erniedrigend?« Ich antwortete nicht. Stattdessen legte ich den Zeigefinger auf die geschlossenen Lippen und sagte: »Scht!« Abigail, Avi Blumenschweins Schwester, stand jetzt am Rednerpult und zeigte mit einem Beamer Bilder von kastrierten, verbrannten, skelettierten Darfuris. Die Fotos wurden auf eine der Mahnmalstelen projiziert. Das sah melodramatisch aus, aber nicht unglaubwürdig. »Und hier sehen Sie Muschnak«, knurrte Abigail, die seit 3 Jahren bei Good Life umsonst die Öffentlichkeitsarbeit machte, weil sie, wie wir von Avi wussten, hoffte, dass Noah sich nochmal mit dem Gesicht nach unten zwischen ihre Schenkel fallen lassen würde. »Die liebe Muschnak durfte nur 4 Jahre leben. Stellen Sie sich vor.« Abigail machte ein Geräusch wie eine traurige Hyäne, die weiß, dass sie nie selbst Mutter wird. »Ihr Kind darf nur 4 Jahre leben. Muschnaks Mama hat dieses Foto gemacht. Mit einer der vielen Einwegkameras, die Good Life, My Peace und Cry Darfur Cry gestiftet haben. Wir geben den Menschen in Darfur die einzige Waffe in die Hand, die sie haben, das Bild.« Abigail drückte auf den Knopf ihrer Fernbedienung und ein neues Foto tauchte auf der Stele hinter ihr auf. Ein Darfuri und eine Darfuri lagen nackt in einem Bett, sie guckten seltsam in die Kamera und hatten Oralsex. »Oh«, sagte Abigail, »das war ein Fehler, Entschuldigung.« Ich beugte mich zu Knute. »Warum macht ihr das ausgerechnet hier am Mahnmal, ihr deutschen Idioten?« »Hahaha«, sagte Knute, »das war doch Noahs Idee. Die Macht des Holocaust, hat er gesagt. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Immer kalt duschen, das nächste Spiel ist immer das schwerste.« »Liebe Freunde und Gäste«, sagte Abigail, Sie ging zu nah ans Mikrofon und die Rückkopplung heulte auf wie eine alte Luftschutzsirene. Begrüßen wir den Schauspieler und Darfur-Aktivisten Jeff Goldblum oder begrüßen wir ihn nicht? Leiser verklemmter Applaus. Er war noch bis vor einer Woche down and out in Sudan. Er wird eine kurze, traurige Rede halten. Danach wird er mit einigen anwesenden Genozidüberlebenden ein Lichtele für Darfur anzünden und die von unserem Freund Noah Forlani verfasste Darfur-Hymne singen. Es pfiff und knackte wieder und die Erwachsenen und Kinder in der ersten Reihe duckten sich erschrocken. Dann stand plötzlich ein großer, demonstrativ schlanker, aber auch leicht gebückter Mann auf dem kleinen Rednerpodest. Er lächelte wie ein Irrer. Seine Augen waren halb geschlossen, er sah auf den Boden und als er den Mund aufmachte, zeigte er eine Reihe kurzer, schöner, weißer Zähne. Ich dachte daran, was Noah mir im Café Balzac erzählt hatte, dass Goldblum Warnschübe hatte, dass er immer jemanden brauchte, der ihn auf andere, leichtere, diesseitigere Gedanken brachte. Ich stellte mir kurz vor, ich wäre sein Therapeut. LA-Männer wie er hatten laut GQ mindestens 3 Ärzte gleichzeitig. Einen zum Reden und für die Tabletten, einen für andere Tabletten und einen auf einem anderen Kontinent, den sie ab und zu anrufen konnten, um ihm zu sagen, dass jetzt endlich wieder alles okay sei. Ich wollte keiner der 3 sein. Ich hatte schon immer eine Abneigung gegen Menschen, die wissen, dass mehr Menschen sie kennen als andersrum. Ist der Gedanke zu kompliziert? Einmal, ich war noch in Berlin, hat mich jemand in einem der teuren Friedrichstraßen-Restaurants gefragt, ob ich Solomon Karubiner sei. Ich merkte sofort, wie ich mich veränderte. Meine Haut fühlte sich dünner an, ich fand plötzlich, ich sei ein für die Gesellschaft wertvolles Individuum und ich lächelte wie verrückt. Als ich nickte, sagte der junge tätowierte Typ, er sei Verkäufer im Cartier 206, ich hätte vor Wochen bei ihnen eine Tom Ford Badehose reserviert, ob ich sie noch wollte. Es sollte mein Abschiedshöschen für Israel werden, mein Aliyah-Tanga. Ich nickte enttäuscht und eiskalt. Einer wie Goldblum oder wie Gary L. Dick Harper hatte solche Erlebnisse ständig und er wurde wirklich erkannt. Wer zum 3. Mal gefragt wird, ob er der und der ist, verlässt zum Selbstschutz öfters geistig unsere Welt. Der kann, ich denke jetzt auch an Kafka, Celine, Harpo Marx, Maradona, nur durchkommen, wenn er sich in ein selbstimaginiertes Jenseits begibt. Aber dann beginnen die Warnschübe. Dass Noah sich bei den Dreharbeiten von Garys Kojotenfilm um Goldblum gekümmert hatte, fand ich unlogisch und bemerkenswert. Ich war gespannt, was er mir nach seiner Rückkehr darüber erzählen würde. Hielt Goldblum sich für Moses? Tanzte er mit Bäumen Walzer? Musste er ständig irre grinsen, um nicht zu heulen? Noah und ich würden wieder in Balzac oder in der Swinemünde oder in der Kantina sitzen, Red Singer-Tee trinken, über den Dreh seines Lebens reden und uns dabei wie immer halb verliebt angucken. Wie herrlich hermetisch. Als ich mir das vorstellte, war ich noch ganz sicher, ich würde Dr. Neuer.Forlani, den Begründer der revolutionären psychokatalytischen Schule, bald wiedersehen. Ich dachte, ich ging mit dem Mund dicht an Knutes Ohr heran. Ich dachte, Jeff Goldblum ist mit Noah Tal und Gary in Darfur. Sie reagierte nicht. Knute, wieder nichts. Ute, Knute, Utale. Ich bekam die hohe Noah-Soli-Ironiestimme. »Glaubst du wirklich, ich mag es, wenn ihr mich so nennt?« zischte sie. »Entschuldige, Utele, findest du nicht schön? Ist dir das zu jüdisch?« Sie sah mich mit martialischer Stirnfalte traurig von unten an. Und wieder dieses lange, quälende, heideggerhafte deutsche Nachdenken, bei dem meist nichts rauskam oder nur Sätze, die keiner verstand. Dabei hätte ich jetzt Knutes Hilfe so sehr gebraucht. Aber das verstand sie nicht. Ich wusste selbst nicht, was sich plötzlich veränderte. In meiner Brust war ein großes, trauriges Loch, auf meinem Kopf saß wieder ein schwerer, stinkender, sterbender Affe und in meiner Hose schlackerten sinnlos und schwer 2 Eier, die mich an Noahs einziges Ei erinnerten. Es war wie damals, als ich tagelang das Gefühl hatte, verprügelt worden zu sein, und dann rief Noah heulend an und sagte, Papa Schleumel sei tot. Sofort waren die Übelkeit und der Schmerz weg. »Warum hast du Goldblum nicht nach Noah gefragt? Ute, du blöde Kuh, kannst du mir endlich antworten?« Sie drehte mir den Rücken zu und machte langsam einen Schritt nach dem anderen zur Seite, wie jemand, der sich unauffällig zurückziehen will. Dann war sie wirklich verschwunden. Und ich war nur noch von den introvertierten postgermanischen Teenagern und Erwachsenen in ihren grünen, knisternden Save-Darfur-Jacken umringt. Einige stützten sich müde auf ihre Fackeln, andere reckten das Kind zum theatralisch leise sprechenden Mr. Goldblum und sahen aus wie die neuen Menschen auf den russischen und deutschen 20er-Jahre-Fotografien. Manche lasen den Text von Noahs Darfur-Hymne, den Ute Knute vorher verteilt hatte. Ich konnte mich leider nicht lange mit meiner Abscheu gegen sie aufhalten. Ich hatte gerade ein Dreiviertel-Déjà-vu. Ja, und ich hatte Uterle schon einmal dabei gesehen, wie sie sich in nichts auflöste, aber es war nicht hier gewesen. Unter ihren feinen, goldbraun gebrannten Blondinenfüßchen knackte heißer Strandsand. Wir waren allein. Und weil sie nur einen koketten American Apparel Bikini in Asphalt Grey trug, sah ich, dass sie unten auf ihrem Rücken ein Arschgeweih in Form einer Menora tätowiert hatte. Die Arme des Leuchters waren leicht schräg stehende Penisse, meine Penisse, und aus den Kerzen, die in ihnen steckten, spritzte es. Ich schüttelte den Kopf und machte brrr, wie jemand, der einen zu scharfen Wodka getrunken hat. Das Bild blieb, und mir wurde klar, dass ich zum zweiten Mal in meinem Leben auf eine Blondine scharf war. Die erste, die Madame aus der Elster-Sauna, war mit ihrem aufgepumpten, weißen federnden Arsch auch nicht gerade der Typ Anne Frank in der Blüte ihrer Jahre gewesen. Was für eine Katastrophe, dachte ich entsetzt. Das ist absolut indiskutabel. Die Zeichen mehren sich. Ich muss weg aus D nach Israel. Noah hatte recht. Ich muss zu meinen Leuten und zur despotischen Uritele. Sonst mache ich Diaspora-Schmägige eines Nachts mit einer von diesen Eva-Braun-Enkelinnen aus dem Borchheit oder Gris Royal oder Elster-Club ein riesiges, blondes, passiv-aggressives Kind, das 1000 Minderwertigkeitskomplexe haben wird und ein angeborenes Arschgeweih. Brrr, machte ich nochmal und versuchte mich auf Mr. Goldblum zu konzentrieren. Gary Tal, Jeff Goldblum und der Rest der kleinen Sudan-Second Unit wollten über London nach Khartoum fliegen. Noah war von Tel Aviv auch zuerst nach London geflogen. Dort wartete er auf sie in der Unholy Travelers Lounge der Jihad Air, eine olivhäutige, hakennasige arabische Bodenstewardess fest im Blick, deren Riesenbrüste ihn an zwei prall gefüllte Kamelhöcke erinnerten. Er hatte schon schlechtere Momente im Leben gehabt. Die anderen drei mussten unterdessen in die Stadt fahren und 6 Stunden lang mit dem sudanesischen Botschafter in seinem Wohnzimmer Tee trinken, essen, rauchen, schweigen. Sie hatten alle kein Visum und sie rechneten nicht wirklich damit, dass einer der schneeweiß gewandeten, kartkauenden Männer des Darth Vader aus dem Präsidentenpalast von Khartoum sie ins Land reinließe. Dann sah der Botschafter, die dunklen, schweren Drogenlider meist halb geschlossen, auf einmal zu Jeff Goldblum hoch und sagte in gurgelndem Anwar el-Sadat Englisch, »Ich kenne sie. Ich habe sie irgendwo schon mal gesehen.« Goldblum überlegte kurz, ob er sich schnell wegmeditieren solle, aber dann wurde ihm klar, dass von seiner Geistesgegenwart das ganze Projekt abhing. »Ich war«, sagte er, als seinen Hollywood-Stolz schluckend, mit seinem süßesten, aasigsten Lächeln, »die Fliege in die Fliege, Mr. Abdel al-Tishbi.« »Was für eine Fliege, was ist los mit den Amerikanern? Was reden Sie? Haben Sie mir was von meinem Krat geklaut?« Der Botschafter lachte leise, zupfte seine pompöse, schneeweiße Djellaba zurecht, schob den ständig rutschenden, kompliziert gewickelten Turban vor und zurück und griff sich, als wäre er allein, gemütlich zwischen die Beine. »Nein, nein, jetzt weiß ich. Sie sind Dr. Hellertau, der jüdische Arzt aus dem Charing Cross Emergency Room. Sie haben meine liebe Tochter Rehm gerettet nach einer Überdosis Crack. Wissen Sie?« Seine Augen klappten zu, wie bei einer Puppe, die man hinlegt. »Ich hasse die westliche Zivilisation mehr als meine Chefin Khartoum. Warum könnt ihr Kerle nicht etwas erfinden, das nur glücklich macht, ohne dabei unsere Kinder umzubringen?« Er schob Goldblum, Gary und Tal müde den Korb mit den grünen Kartblättern und Kartzweigen hin. »Nun ja, was soll die Aufregung? Wir werden geduldig und mit Interesse den Verfall ihrer Welt beobachten. Scheich Bin Laden, Scheich Nasrallah und der Janjaweed-Kommandeur von Al-Fashir täuschen sich. Man muss nichts tun, gar nichts. Man muss nur zusehen, wie ihr, einer nach dem anderen, an irgendeiner Überdosis von irgendwas krepiert. Und dann ziehen wir einfach in eure Häuser, so wie ihr damals in unsere in Al-Andalus. Was sagten Sie, war das für ein Film, den Sie im Westen unseres Landes drehen wollen?« Das war Tals Moment. Er griff in die gläserne, einem Salatblatt nachempfundene Kartschüssel, schob sich einen ganzen Strauch in den kleinen Mund, seine Backen wurden dick wie Luftballons, und dann erklärte er Al-Tishbi, kauend, in exakt 5 halbwahren Sätzen Gary Harpers Kojotenprojekt. Die Regierung in der Hauptstadt will den Menschen von Darfur helfen. Die Menschen wollen die Hilfe der Regierung, ein jüdischer Ex-Marine versucht aber, sie gegen die Regierung aufzuhetzen. Er kann nichts dafür. So wurde er in den Yankee-Schulen erzogen. Nach 3 lehrreichen, süßen Monaten in einer Madrasa kehrt er nach Amerika zurück und ist glücklich und Moslem. Garys plumper Bodybuilder-Gesichtsausdruck, kaum sichtbares Schielen, die Lippen dümmlich konzentriert aufeinander gepresst, veränderte sich bei jedem der 5 Teilsätze. Von ernst über ganz ernst zu total ernst. Dabei wanderten seine eng zusammenstehenden Augen noch näher aneinander heran. Erst als Tal fertig war, das zerkaute Kart in einen der kleinen Messingeimer vor sich spuckte, sich im großen, geblümten Divan zurücklehnte und der Botschafter nach einem kurzen, bedeutungsvollen Hustenanfall den Dreien zum Erhalt ihres Visums gratulierte, lächelte Gary. Er strahlte vor Glück, als hätte er das Bourbaki-Theorem gelöst. Übrigens, sagte er, ich war El Bronco in the Bullet, Eure Exzellenz, Herr Botschafter. Werden Sie wahrscheinlich auch nicht kennen. Ich hatte einen Supersatz. Das hier, Bronco, ist die Wirklichkeit. Tief, oder? Verstehen Sie, oder? Weiß, was bleibt. Aber da schlief Al-Tishbi schon und hielt sich die Eier. Nur hat in diesen 6 Stunden eine Menge erledigt. Er führte viele Telefonate, davon jedes zweite mit Merav und den Mädchen in Herzlier, und er schrieb Mails an Ute, an seinen Broker in New York, an den Webmaster von wefuckonlyjews.com, an mich, an den Buddha-Betrüger Rashnavala, wieder an mich und an den Schulsenator von Hamburg, dem er vorschlug, dass jeder HLG-Schüler, der mittags einen Veggie- oder Coca-Burger essen würde, gestiftet von Good Life, von Noah einen Nachhilfelehrer seiner Wahl bezahlt bekäme, die Fächer Deutsch und Geschichtsrevisionismus ausgenommen. Schließlich öffnete Noah, wobei er immer wieder die stämmige, grimmige Dschihad-Air-Stewardess mit leicht geöffnetem Mund und minimal heraushängender Zunge anlächelte, die Shylock war hier Datei, die er an Silvester in Berlin aus meinem Computer geklaut und dort danach gelöscht hatte. Er las unkonzentriert ein paar Absätze, machte die Datei wieder zu und schrieb in einem Zug einen relativ gelungenen Abklatsch einer Itai-Korinzecher Szene. Sein neuestes Projekt hieß Mobby-Dichter und seine Fälle und Unfälle, von ihm selbst erlebt, überlebt und erzählt. Noah, der naive Dieb, schickte mir aus Heathrow sogar noch ein paar Kapitel. Hier eine kurze Auswahl. Moby Dichter beschimpft einen labilen Lubavitcher als gottlos, worauf der mit Schweinefleisch Selbstmord begeht. Moby Dichter leidet beim Onanieren an vorzeitigem Samenerguss, aber nur solange er dabei an Rosa Luxemburg denkt. Moby Dichter heiratet eine große, kräftige israelische Olympia-Judoka, die seit der Hochzeit jeden Tag um 1 Zentimeter schrumpft. Das hatte was und war doch nicht so gut wie Noahs E-Mails. Ja, Mails konnte mein kleiner Frau Lanikus wirklich gut, darum bewahrte ich immer die besten auf Entourage in einem Noah-Ordner auf. Führer, schrieb er mir zum Beispiel in der Nachedelphase, als er aus Los Angeles nach Tel Aviv zurückgekehrt war und ab und zu in seiner Single-Wohnung in der Zlatopolski von der Totalentscheidung träumte. Gestern Nacht mit einer riesentittigen, jiddisch sprechenden, kinderlosen, großgewachsenen Sexbombe rumgeknutscht. Es war Vollmond und es war mir, als wäre ich verliebt. Heute Morgen Katzenjammer, Impotenz, Orientierungslosigkeit und Sehnsucht nach der zwergwüchsigen Herzlepitur-Königin. Töte er mich, jetzt sofort. Eine andere Spitzenmail stammte aus derselben Zeit. Mit Merav ein Pilates-Wochenende in Galiläa verbracht. Alles tut mir weh, bis auf mein schlaffes Schmeckel, das mal wieder nicht zum Einsatz kam. Wann kommt der Pseudo-Tairaschnawale und spannt sie mir endlich aus? Verzeih, Adonai, aber wenn der Mann seiner Frau erlaubt, fremd zu gehen, dann ist es doch kein Ehebruch, nachon? Oder komm bloß nicht nach Israel, Freund, um Uritele ein Baby zu machen und mittels Paartherapie deinen Beziehungshass loszuwerden. Leg dich ja nicht mit deiner Neurose an. Sie ist heilig und soll dein Leben dominieren bis zu dem Tag, da du die Augen schließt. Es könnte dir sonst so ergehen wie mir. Der Künstler in dir würde sterben. Oder hat in mir nie gelebt? Und so weiter und so weiter. Die letzte Mail, die ich von Noah vor seiner Abreise nach Khartoum bekam, ging so. Lieber verfluchter Nicht-Korinzecher, ich sitze schon seit Stunden allein in Heathrow, so einiges in Gedanken durchströmt mich, aber nur bis zur Gürtellinie. Vielleicht hattest du doch recht und ADS und Erbschaft vertragen sich nicht. Was habe ich getan? Der große Schleumel von Lani würde mein übrig gebliebenes Eichen abschneiden, wenn er wüsste, dass sich der Etilisierte mein Vermögen beraf und dem minder bemittelten Hollywoodianer L. Dick geschenkt habe. Und dann noch die UBS-Hacker. Leihst du mir was, wenn L. Dicks Kojotenfilm kein Box-Office-Hit wird, wie wir in L.A. sagen? Ich, der fast Verarmte und praktisch schon tot? Und praktisch schon tot. War es eine Vorahnung, die Noah auf dem Londoner Flughafen hatte? Wusste er, dass er einen Monat später, an Armen und Beinen gefesselt, wie eine tote Ziege in die Albarey-Berge hinausgetragen werden würde? Vorahnung ist natürlich das falsche Wort. Wer einen Plan hat, der ahnt nicht, der weiß Bescheid. Außerdem, wenn einer von uns beiden für Visionen zuständig war, dann ich. Ich denke an die Sache mit dem Affen oder an Wovas STB-Akte, falsch abgelegt unter V, die ich trotzdem im Internet ausgegraben habe. Doch zurück zu Schleumels cleverem Sohn. Norle war in Heathrow, in der Unholy Travelers Lounge, wegen seines nahenden Todes so glücklich wie lange nicht mehr. Glück vertrug er aber, das wussten wir von Oberschmuck Dr. Savio Noli, so schlecht wie die Psychopharmaka, die ihm der Nazi-Doc manchmal aus purem Sadismus verschrieb. Oder so gut wie ein seekranker Abführtabletten. Also genoss Noah den Augenblick nur unwillig und wartete, bis er vorüberging. Irgendwann nickte er ein, relativ entspannt, mit leicht entgleisten Gesichtszügen und träumte nicht wie sonst von Überwachungskameras, von Meraf in Kinderkleidern oder von Teklas Holzbein, wie es sich selbstständig machte. Er konnte das erste Mal im Leben in einem Traum fliegen. Er schraubte sich, mit den ausgebreiteten Armen die Luft wegdrückend, immer weiter in die Höhe. Er sah Tel Aviv, Hamburg, mich, das wie ein Kernkraftwerk explodierende Good Life Office in der Torstraße in Ost-Berlin. Alles war absurd, schön, von der Zeit abgeschnitten. Aber dann, Halleluja, rief Mike Smithson von Gelling, Charles & Cohen an und weckte ihn. Und Noah krachte all the way back auf den Boden des Realen. Smithson sagte hustend, sie müssten die Third Temple-Aktie, die letzte Woche noch wie ein Teenager-Schwanz im Puff hochgegangen sei, sofort verkaufen, er wisse das. Es ging um Noahs letzte heimliche eigene Ersparnisse. Er streckte den Zeigefinger aus und stützte ihn nachdenklich gegen das Kinn. Noch zögerte er. Er zog die Augenbraue hoch und sah an den Köpfen einer Gruppe hohlwangiger deutscher Architekten vorbei, zur belämmerten Kamelfrau. Sie guckte zurück. Sie durchbohrte ihn mit ihrem leicht blöden Blick. Sie ließ ihre lange violette Zunge aus ihrem Kamelmaul rausplumpsen und Noale bekam einen gigantischen Halben. »Nicht verkaufen«, sagte er scharf, als hätte er plötzlich wieder zwei Eier ins Telefon. Zwei Stunden später rief Mike nochmal an. »Jetzt hilft auch keine Viagra«, sagte er. Alle Kurse waren wie tonnenschwere Kanonenkugel durch den Boden gekracht und Third Temple Inc. war praktisch nichts mehr wert. Da war es wieder, das schöne, traurige, glücklich machende Gefühl, ein Versager zu sein, Dr. Savio Noli. Er liebte es. Wenig später im Flugzeug nach Khartoum zog es wie in Mittelbau Dora. Gary, Tal, Jeff Goldblum und Noah saßen eingewickelt in maisgelbe, kratzige, stinkende Kunstfaserdecken vorne in der Business Class, kauten das Kart, das der Botschafter ihnen geschenkt hatte, und redeten kaum miteinander. Alle waren nervös und vom antialkoholischen Karteffekt gut gelaunt. Noah sah sehr viel aus dem Fenster. Er machte sich Gedanken über die Farbe des Himmels, der erst lange zu weiß, dann lange zu blau war und dann dunkelgrau, fast grün. Sie flogen übers Mittelmeer, über Ägypten, am langen schwarzen matten Nil entlang. Noah war sicher, dass er Pyramiden gesehen hatte. Sie sahen so winzig aus und kaputt wie Sandburgen am Strand, von Gullivers Kindern zertrampelt. Aber als sie landeten, merkte er, dass er halb geschlafen und den ganzen Flug geträumt hatte. Es war 4 Uhr früh. Am verlassenen Flughafen von Khartoum roch es nach Urin und nach nichts. »Weißt du, Karubinchen, wie es ist, wenn es nach nichts riecht?« sagte er, als er mich 2 Wochen später halbnackt aus dem Wellnessbereich des Burj Al Fateh Hotels das letzte Mal anrief. »Dir ist klar, dass du auf einem anderen Planeten gelandet bist, okay? Du hast Angst, dass du nie mehr nach Hause kommst. Du findest es genial. Und dann tauchen diese 4, 5 Typen neben dir auf, die alle wie der Kater aus Meister und Margarita aussehen. Sie haben hundsgemeine Schnurrbärte, MGs, Uniformen und stecken mit ihren langen Katzenbeinen in Nazi-Stiefeln. Hör zu,
Sie haben mit zitternden Händen unsere Koffer und Papiere gecheckt, uns in lautlosen Limousinen auf 100 Umwegen ins Hotel gefahren und gesagt, wir sollten vorsichtig sein, der Sudan sei heißer als Rio. Hallo, junge Dame, finden Sie es nicht leichtsinnig, allein per Anhalter durch die Gegend zu fahren? Verstehst du, was ich dir sagen will? Dass nichts hier riecht wie die Stille vor dem ersten Stoß. Er lachte leise und stolz. War doch ganz gut formuliert, oder? Soll ich das bei Moby Dichter einbauen? An der Stelle, als er es endlich schafft, Fee Feinstein in seinem Kinderzimmer gegen seine alte quietschende Hammond-Orgel zu drücken? Okay, ich leg jetzt auf. Ich lass mir gleich noch mal kurz von Muhammad Ali in Memoriam Papa Forlani die Prostata massieren, bevor wir morgen nach Darfur weiterfliegen. Wir werden die beiden Filme in Al-Fashir drehen, hat Tal beschlossen. Wie findest du das? In der Hochburg der Janjaweed, Allahu Akbar, Biber Biber. Wieso die beiden Filme, sagte ich verwundert ins Telefon. Welche ist der andere? Nein, nein, sagte er, du hast dich verhört oder ich habe mich versprochen. Sag mir, was glaubst du, warum gibt's keinen zweiten jüdischen Staat? Ich meine, zum Ausweichen. Ah, und noch was. Das war wirklich eine gute Idee von dir, das mit der Good Life ID. Knute hat sie mir overnight ins Hotel geschickt und gestern, als wir in Omdurman auf dem Markt waren, wuchsen wieder ein paar Geheimpolizianten neben uns aus dem Boden und ohne Ausweis. Ich sag's dir, wie spät ist es bei euch? Was ist das jetzt für eine Frage? Ich muss doch meine Uhr stellen, verstehst du? Nun? Er legte auf, bevor ich antworten konnte, und danach verlor ich die Spur meines Freundes und Bruders. Bis ich ihn gefesselt, kniend, grinsend, schluchzend in einem zerrissenen orangen Müllsack auf YouTube wieder sah, offenbar kurz vor seiner Enthauptung. Brrr, machte ich jetzt wieder in Berlin, ein Mahnmal für die Opfer des fast gelungenen Holocausts. Aus dem sommerlichen Ute-Knute-Déjà-vu war allmählich eine präkoitale Depression geworden. Ich versuchte zur Ablenkung an Noritele zu denken, aber mir fiel nur Natascha ein, die wie Mamascha auf diesem einen alten Foto aus Moskau aussah. Sehr, sehr dunkle Augen, viel zu dicke Augenbrauen, großer, ahnungsloser, wahrhaftiger Fickmund. »Ich frage mich«, sagte Jeff Goldblum ins pfeifende Mikrofon und vergaß, was er sich fragte. »Ich frage mich«, er lächelte wie schon die ganze Zeit schwierig und weggetreten und hob dabei kaum die schweren dunklen Lider. »Ich frage mich wirklich, ob es die Hölle war, von wo ich heute zu Ihnen komme. Und ich frage mich, wie es kommt, dass ich überhaupt rauskam. Und wann, frage ich mich, werde ich das nächste Mal«, er machte eine hauchfeine Schauspielerpause, »kommen.« Die grünen Save-Darfur-Jacken knisterten, niemand lachte, bis auf die fette Abigail. Irgendwo hinten machte jemand ein tiefes, kehliges, unzufriedenes Geräusch. Das war sicherlich Ute. Ich sah an Goldblum vorbei in den Himmel. Manchmal bekam man durch das, was man hinter über Nebenleuten entdeckte, eine Antwort, manchmal nicht. Der Himmel über dem großgewachsenen, schiefen Jeff Goldblum sah an diesem ersten überraschenden Wintertag, der noch in den Herbst fiel, so weiß und milchig aus wie Arak, wenn man ihn mit Wasser mischte. Ich hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. »Bitte entschuldigen Sie«, sagte Goldblum so leise, als hätte er Angst, dass die Worte und Zähne aus seinem Mund fallen könnten. »Ich habe manchmal diese unnötige Psychosache und versuche, mich mit Witzen abzulenken. Glauben Sie mir, ich hätte das alles lieber nicht erlebt.« Er machte mit den angewinkelten Daumen und Zeigefingern beider Hände den Suche einer Kamera nach, kniff ein Auge zu und guckte mit dem anderen durch, während er weiterredete. »Letzter Drehtag, Al-Bahara außen, Tag. Die schwarz gekleideten Teufel kommen aus allen Richtungen auf ihren Pferden angeritten, als wir gerade Schluss machen wollen. Die arabische SS mit ihren Säbeln und Kalaschnikows. Ich bin noch geschminkt. Ich tanze Hora und versuche mit der Sprache meines Körpers, er macht ein paar träge Sami-Molcho-Bewegungen, die Einheimischen davon zu überzeugen, dass sie einer der verlorenen 10 Stämme sind und das Land Kanaan ihr Ziel sein sollte. Eine Idee von Noor Forlani, unserem Co-Produzenten und psychologischen Betreuer. Das mussten wir so machen. Wie auch immer, als die Janjaweed kommen, zieht er mich in den Jeep, Gary Harper und der israelische Regisseur nehmen die Crossmaschine. Wir rasen davon und als wir, am nächsten Tag zurückkehren, um unsere Kameraausrüstung zu suchen, liegen vor der Dorfmauer die verbrannten Leichen der Einwohner. Dutzende Kinder und Erwachsene mit Sprit begossen und angezündet beim Versuch, wegzukriechen. Irgendwo hinten machte jemand ein lautes, zufriedenes Geräusch. Ute. Ich selbst hörte kurz auf zu atmen und bekam das erste Mal im Leben Lust, mich zu betrinken, zum Beispiel mit Arak. Ich finde neben einer der Leichen den Vierblattanhänger, den ich von Paul Mazursky geschenkt bekommen habe. Gary schwört Rache, der Israeli kippt um, hat einen epileptischen Anfall, ich übergebe mich, wein. Abspann und Ende. Was ich sagen wollte, sagte Goldblum tonlos und senkte die Hände. Wir alle könnten so enden. Manche haben es schon hinter sich, ungefähr 6 Millionen. Und darum stoppt den Völkermord im Sudan, beendet die Kaviarlieferungen nach China, kauft Rapsbenzin aus Kalifornien. Er hielt kurz inne. Macht es nur mit euren Ehefrauen. In diesem Moment tauchte auf der grau-grauen Stele hinter ihm der Schriftzug von Good Life auf. Chopin-Musik erklang, Konten für Spenden wurden eingeblendet. Dann lachte ein riesiges, schwarzes, unintelligentes Kindergesicht von der Stele herab. Schließlich stieg Goldblum, von Abigail am Ellbogen gestützt, vorsichtig von der Rednerbühne herunter, hilflos wie eine Fliege mit ausgerissenen Beinen. Die kleine Menschengruppe öffnete sich, er trat vor einen niedrigen, selbstgezimmert wirkenden Holzblock, in dem eine dicke weiße Kerze steckte, von allen Seiten senkten sich brennende Fackeln, und bevor sie den Docht der Kerze berührten, murmelten die Menschen Noors Schwur für Darfur. »Du warst ein Kind, jetzt bist du tot. Wer dich nicht mochte, wusste nicht. Als Flamme aufzugehen kann schöner sein als ein Gedicht. Doch nicht in deinem Fall. Dein Name ist der Widerhall von Exxon, Esso und BP. Warum heizt ihr nicht mit Schnee? Darfur stirbt und Shell wirbt. Mit besseren Konditionen.« Jetzt war Goldblum dran. Er taumelte wieder kurz und stockte. Dann schob ihm jemand eine Fackel zwischen seine vor Kälte starren, langen, dunklen Finger und er entzündete zitternd das Lichtele und sagte allein, »Diese Flamme ehrt jene, die ihr Leben verloren haben oder es noch verlieren werden. Danke Gott, wir haben schon mehr gelacht.« 10 Minuten später war die Cora Berliner Straße leerer als das jüdische Gemeinderestaurant Zion in der Fasanenstraße nach einer Salmonellenattacke. Zuerst verschwand Goldblum, wie ein Kind oder ein Greis, an Abigails Hand, die sich kurz umdrehte und mir lüstern zuzwinkerte. Dann verzogen sich die Menschen in den Darfur-Jacken, stumm, glücklich und innerlich so angenehm leer wie lange nicht mehr. Ich stand immer noch da als Einziger. Ich fror nicht, obwohl mein dünnes Dior-Mäntelchen offen war. Ich klammerte mich an Erinnerungen. Ich dachte an Noah und mich in Jerusalem, in Hamburg in der ETV-Turnhalle, im Innozentia-Park, in der Wohnung seiner Eltern, beim Schiebesitzen für Schläumel, wie wir zusammen das literarische Quartett schauten. Ich spürte, wie sich wieder etwas auf meinem Kopf bewegte, doch es war nicht der Affe, es war ein großer Vogel, der mit seinen Krallen auf meiner Glatze hin und her tänzelte, Balance suchte, aber nicht fand. Dann stand plötzlich wieder Ute neben mir. »Hör zu«, sagte sie, »ich muss dir was erzählen.« »Warum hast du Goldblum nicht nach Noah gefragt, du blöde Kuh«, sagte ich. Der Satz kam mir bekannt vor, ich hatte ihn schon mal gesagt, dabei langweilten mich Wiederholungen. Und was fiel mir noch auf? Jetzt war ich es, nicht der weltberühmte Schauspieler mit dem ewigen Heulkrampfgesicht, der beim Reden den Mund kaum aufbekam, als hätte ich Angst, meine Zähne und Zunge zu verlieren. Ich habe ihn gefragt. Es ist furchtbar. Es tut mir leid, Solomon. Und vor allem, was wird aus Good Life? Der Vogel hörte auf, hin und her zu tänzeln. Was tut dir leid, dass ihr den Krieg verloren habt? Ich hatte Tränen in den Augen. Ich wusste nicht, warum. Ha, ha, ha. Mach das nochmal, aber überzeugender. Sie hackte sich bei mir ein. Sie umarmte mich. Sie strich mir mit der flachen Hand ein paar Mal schnell über den Oberarm. Es ist so schlimm. Es ist eine echte fucking Entführung. Es ist wie in den Nachrichten. Sie sind verschleppt worden und es kann sein, dass sie alle geköpft werden. Alle, auch Noah. Nur Jeff durfte gehen. Sie haben ihn, sagt er, in die Fliege gesehen, als großes, hässliches, sprechendes Insekt. Sie haben gesagt, sagt er, das wünschen Sie allen Ungläubigen. Bist du eigentlich für den Dialog oder für den Clash der Kulturen? Ich glaub dir kein Wort, sagte ich. Du bist ja wie Noah, du wirst auch immer verrückter. Und alles dreht sich immer nur um dich. Denkst du, ich weiß nicht, dass auf deinem Rücken meine Penisse tätowiert sind? Warum gibst du es nicht zu? Hast du mich um Erlaubnis gefragt? Dass Hermann Hesse nackt geschrieben hat, heißt noch lange nicht, dass man ihn nackt lesen muss, du exhibitionistische Vollidiotin. Was? Sie sah mich kurz an wie Admiral Dönitz, den Marschall Schukow in der Sekunde der Kapitulation, oder wie Hoeneß, den schwarzen jugoslawischen Himmel, als er 1976 in Belgrad den entsetzlichen letzten EM-Elfer verschoss. Was? Wie? Ihre Augen zeigten Schmerz, Verwunderung, Verachtung. Der Sieger war der Besiegte. Dann sagte sie, das BKA weiß es seit Dienstagnacht. Es gibt einen Krisenstab, sagte ich. Der Vogel kratzte ein letztes Mal mit seinen Krallen auf meiner Glatze herum und flog stumm davon.